SWR 2 Tandem
Rakete.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir haben heute eine Musikerin zu Gast, über die ich folgenden Kommentar im Netz las, Zitat, sie ist eine Außerirdische, ein Alien, da bin ich ziemlich sicher, oder sie hat ein Alien verschluckt und das lebt noch in ihr und versucht nach Hause zu telefonieren, Zitat Ende. Sie heißt Anna-Maria Hefele, ist 25 Jahre alt, stammt aus Bayern bei München, sie ist Obertonsängerin und das YouTube-Video, unter dem der zitierte Kommentar steht und in dem sie diese Technik demonstriert und erklärt, das wurde binnen 2 Monaten über 7 Millionen Mal angeklickt. Und jetzt ist sie uns aus Salzburg zugeschaltet, wo sie seit einigen Jahren lebt. Hallo Anna-Maria.
Hallo.
Falls du dieses Video gemacht hast, um berühmt zu werden, dann hat es super funktioniert. Wolltest du endlich mal ans große Publikum?
Das ist natürlich optimal, aber das war nicht der Hintergedanke. Ich dachte, ich mache das mal und vielleicht, ja, dass sich das so 20 Obertonexperten vielleicht angucken. Also ich wollte schon was machen, was ich verschicken kann und jemandem zeigen kann. So, das mache ich, weil ich vorher immer sehr viel Zeit darauf verwenden müsste, den Leuten zu erklären, was ich tue und dass es mehr ist, als was man immer denkt, dass Oberton singen ist. Und deswegen habe ich das gemacht und dachte, das gucken sich ja 20 Leute an. Und dann dachte ich mir, ja, ziehst du ein hübsches Kleid an, dann sind es vielleicht 200. Und dass es so viele geworden sind, das ist natürlich super.
Dass es dann Millionen geworden sind, hat das dein Leben jetzt verändert irgendwie?
Ja, im Moment schon sehr stark, weil dieser Hype einfach total krass losging und jetzt einfach auch jetzt immer noch ganz, ganz viel zu tun ist und ganz viel passiert.
Was heißt das? Was kriegst du mit davon? Was machst du?
Ich bin viel unterwegs für diverse Fernseh-Talkshows und verschiedene Radiointerviews. Ansonsten arbeite ich jetzt gerade auch an einer EP, die jetzt so gut wie fertig ist. Ja, Auftritte hier, dort.
Außer dem Kommentar, du hättest ein Alien verschluckt, gab es auch solche wie, für eine Außerirdische sieht sie aber ziemlich scharf aus. Oder auch, naja, cooles Talent, aber es klingt unangenehm. Das zu lernen war doch eine Zeitverschwendung. Also es ist schon auch zwiespältig, oder? Wie erlebst du das?
Ja, ja, natürlich. Also ich meine, die Kommentare lese ich mir nicht durch. Das sind so viele, da gucke ich mir nicht mehr an. Aber Reaktionen von Menschen sind im Allgemeinen auf Obertöne sehr stark und bei vielen sehr positiv und sind sehr berührt davon und manche Menschen kriegen auch Angst und dann kommen so andere Reaktionen, weil Obertöne sind so fremd. Zum einen, weil man es nicht kennt, ist es fremd und zum anderen ist es so der Ursprung von Klang und von Unterschieden im Klang und wir gehen tagtäglich in der Sprache damit um und deswegen ist es so urvertraut schon als kleines Kind, weil Klangfarben, unterschiedliche Klangfarben sich nur durch verschiedene Obertöne unterscheiden. Und genau. In der Sprache macht man ganz viele Obertöne und bündelt immer so mehrere, je nach Vokal. Und man geht auf sehr komplexe Weise damit um, jeden Tag. Aber es ist einem nicht bewusst, weil man sie nicht einzeln hört als Töne. Und daher ist es sehr vertraut hier im Menschen und geht relativ tief rein und berührt irgendwas. Und bei vielen eben Positives, bei manchen auch Negatives. Und es gibt kaum jemanden, den das total kalt lässt.
Das heißt, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, so physikalisch, es ist jeder Ton, jeder Klang, nicht nur diese eine Note, diese eine Welle, sonst würde ein Saxophon genauso klingen wie eine Geige, sondern es sind eben noch diese Teilschwingungen dabei.
Ein einzelner Ton ist eigentlich nur ein Sinuston. Das hat keine Obertöne und alles andere, auch ein Instrumententon oder wenn ich jetzt einen Ton singe, dann hat er immer den Grundton, die Grundschwingung und ganzzahlige Vielfache. Das sind die Obertöne. Also sie sind nach der Naturtonreihe einfach vorhanden. Und je nachdem, ob jetzt tiefe Obertöne lauter sind oder also mehr vorhanden sind oder hohe mehr vorhanden sind, ist die Klangfarbe eine andere. Oder je nachdem, in welchem Bereich die lauter und leiser sind, das macht die Farbe aus.
Und das
von den Vokalen her, wenn ich jetzt sage U, ein U hat viel tiefe Obertöne und wenig hohe. Und wenn ich sage I, dann klingt das sehr hell, dann hat das viel hohe Obertöne und wenig Tiefe im Klang. Und so unterscheiden sich Vokale und auch Menschen untereinander oder eben die Geige vom Klavier.
Und jetzt warten natürlich alle drauf, dass sie das auch mal gesungen hören. Und dann können wir weiter reden über den Obertongesang. Kannst du uns mal eine Kostprobe geben?
Ja.
Das war ein Gesang mit der wechselnden Obertonreihe darüber. Wie machst du das?
Ich produziere einen Ton, der viel Obertöne drin hat. Das heißt, das ist Brustregister und relativ kräftig, der Ton. Also, das sind so sehr kräftige, laute Töne. Mhm. Und dann werden Obertöne, die in dem Klang drin sind, weggefiltert mit der Zunge im Mundraum, im Rachenraum. Und einer bleibt übrig und der wird dann noch zusätzlich verstärkt. Also es ist ein Filtern und Verstärken von Obertonfrequenzen, die in dem produzierten Klang von der Stimme drin sind. Also ich mache nicht mit den Stimmbändern zwei verschiedene Töne.
Mhm. Sondern du singst einen Ton und den manipulierst du noch so ein bisschen. Das war jetzt, wenn ich das so sagen kann.
Genau, ich filtere den.
Ja, es war jetzt noch nicht Musik, könnte man sagen. Es war eine kurze Demonstration. Kannst du dann auch verschiedene Töne singen und parallel die Obertöne modulieren?
Ja, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie ich das in dem Video auch gemacht habe, wie man das dann einsetzen kann.
Also zeig mal.
Musik ist ja relativ. Und ich habe halt von einem Grundton weg habe ich nur diese Obertonreihe zur Verfügung, die natürlich ist. Und die hat einen begrenzten Tonumfang nach unten und nach oben. Und ich habe halt nur die, also je nach Tonhöhe eine begrenzte Anzahl von Obertönen, die ich singen kann. Und oftmal, wenn ich jetzt eine bestimmte Melodie singen will, dann reichen die Obertöne dafür nicht, weil dann sind in der Melodie irgendwelche Töne, die in der Obertonreihe nicht drin sind. Und dann fange ich an, Grundtöne zu wechseln, damit sich das ausgeht.
Zeigst du mal? Das auch
genau.
Noch? Geht das?
Mhm. Genau, wenn ich die parallel mitnehme, die Töne. Oder so gegenläufig zu bewegen. Also da geht der Grundton nach unten, der Oberton nach oben. Oder eben man kann so Skalen bauen mit Grundtönen, die hin und her wechseln.
Unglaublich. Gibt es denn viele Kompositionen speziell für Obertongesang, ein Repertoire sozusagen?
Ist im Entstehen. Also es gibt einige Stücke, Kompositionen. Da gibt es auf oberton.org zum Beispiel eine Tabelle, eine Übersicht von allem, was es gibt für Obertongesang, Solo, Polyphon, Obertongesang, für Duo und für Chor. Es gibt einiges für Chor.
Mhm.
Und ja, das ist auch noch im Aufbau, also da kann noch mehr passieren. Und es hängt natürlich zusammen, wenn ich jetzt einem Komponisten davon erzähle, hey, das ist super, schreib doch mal was hier für Oberton oder für Obertonsolist mit Chor und so. Und dann sind die erst so ganz begeistert und ganz interessiert, weil das ja so speziell und besonders ist und toll klingt. Und dann sind sie aber am Ende dann doch nicht so. Also machen sie dann doch nichts, weil es nicht so viele Interpreten gibt, die das gut können.
Mhm.
Und das bedingt sich dann natürlich gegenseitig, dass wenn es noch nicht so viele Stücke gibt, dann haben klassische Sänger oder Leute sehen nicht so die Notwendigkeit, dass sie jetzt so eine aufwendige Technik sich aneignen. Und die Komponisten sehen nicht so viel Notwendigkeit, für sowas Spezielles zu komponieren, wenn es so wenig Leute gibt, die das dann auch umsetzen können, weil für die natürlich der Wiederaufführungswert von einer Komposition relativ wichtig ist, ob ich jetzt das hier mit diesem Menschen aufführen kann, aber kann ich das irgendwo anders auch? Und wenn man halt dann so festgelegt ist, dass es nur so ganz wenige gibt, die das können, dann ja, ist das schwierig.
Aber es gibt das Phänomen und die Technik natürlich schon lange, können wir auch gleich noch genauer drauf eingehen, in der westlichen Kultur seit den 20er Jahren, glaube ich.
Bei uns in Europa kam das eigentlich so mit Karl-Heinz Stockhausen 1968 das allererste Mal auf.
Und wo kam es ursprünglich überhaupt her? Aus der Mongolei liest man doch immer oder aus der Gegend, da Tuva.
Ja, das denken viele. Eigentlich hat sich der westliche Obertongesangsstil sehr unabhängig von dem mongolischen entwickelt. Also in Mongolei und Tuva in einer Region, so Altaigebirge. Dort ist es eine sehr lange Tradition mit Oberton-Kehlkopfgesang. Aber die westliche Technik ist eigentlich ein bisschen anders, weil da ganz ohne Druck auf dem Kehlkopf gearbeitet wird. Die westliche Technik hat sich dann eben mit Stockhausen entwickelt, also aus diesen Nachfolgern der Minimal Music Bewegung. Mhm. Also in der zeitgenössischen europäischen Kunstmusik, sagen wir mal so. Und als das angefangen hat, kannte man hier die mongolische Musik noch gar nicht. Also diese Weltmusik-Boom, das war dann wieder ein bisschen später erst.
Hast du solche Musik gehört, Anna-Maria, und wolltest die Technik dann selber lernen?
Nein, gar nicht. Also die habe ich später dann gehört. Ich kam eigentlich über eine Radiosendung vom Bayerischen Rundfunk, über eine Reportage darauf, weil es da um einen Herrn ging, der Obertöne singt und eine Singgruppe auch leitet und Instrumente baut, erfindet. Und aufgrund der Sendung bin ich drauf gekommen, dass er ein Nachbar ist eigentlich, von da, wo ich groß geworden bin. Und den habe ich dann mal angesprochen und gefragt. Und von ihm habe ich dann natürlich auch viel mongolische Musik zu hören bekommen, aber auch ganz anderes, also ganz vielseitig.
Und bei ihm bist du in Unterricht gegangen?
Genau, der hat mir so die Anfänge gezeigt und dann war ich auch dabei, in diesem Singkreis war ich dabei eine Zeit lang und habe dann selber einfach viel geübt und weiter damit gearbeitet, weil es mich sehr fasziniert hat.
Worin besteht die Faszination? Gibt dir der Obertongesang ein spezielles Gefühl? Drückt er was aus, was normales Singen nicht ausdrücken kann?
Also mich fasziniert einfach unglaublich, was man alles mit der menschlichen Stimme machen kann, abseits von dem, was jeder kennt und was eh alle machen. Und also was man auch überhaupt mit Körper und also mit dem Körper an Klängen machen kann, von Beatbox über Body Percussion, über eben Jodeln und Oberton singen und diese tiefen, kehligen Gesänge. Und es ist so viel möglich, ohne dass man ein Instrument überhaupt in die Hand nimmt. Und das finde ich total faszinierend.
Aber Text geht nicht, ne?
Nee, Text geht nicht, weil man filtert die Obertöne ja mit der Zunge im Mundraum, im Rachenraum. Und da muss man sehr, sehr genau Positionen finden und Einstellungen. Und währenddem kann man dann nicht wirklich sprechen auch noch. Also entweder oder, außer man macht eben verstärkt auch Obertöne in den normalen Vokalen beim Singen. Das geht dann schon, aber die sind dann nicht so laut, wenn ich die Obertöne nur über die Vokale forme.
Und du singst nicht nur, du spielst auch dazu und auch da eher spezielle Instrumente. Ich habe in der Liste gelesen, die böhmische Hakenharfe, die schwedische Nickelharpa, die man, glaube ich, zupfen und streichen kann. Dann kommt der Schwegel, auch Seitelpfeife genannt. Also es muss ja nicht jeder Blockflöte oder Klavier lernen, aber woher kanntest du all diese Dinger überhaupt, von denen ich zum großen Teil noch nie gehört habe?
Also meine Eltern sind ja beide Musikinstrumentenbauer und die haben auch viel gesammelt und einiges zu Hause rumliegen gehabt und ja, das hat mich dann einfach interessiert, die speziellen Klänge. Also vor dem Singen schon habe ich angefangen, Mandoline zu lernen und auch Didgeridoo und ja, Klavier hört man irgendwie immer und es ist dann nicht, es reizt mich dann nicht so sehr als etwas, das anders klingt als das, was man gewohnt ist.
Als wir hier die Leitung aufgebaut haben von Baden-Baden nach Salzburg und ich das erste Mal sozusagen bei dir ins Studio reinhören konnte, da klang auch ein Instrument. Du hast was mitgebracht.
Die Nickelharfe habe ich dabei. Ich singe auch manchmal dazu.
Anna-Maria Hefele jetzt mit der Nickelharpa in SWR 2 Tandem Rakete. Klingt nach Renaissance. Was war das?
Ausschnitt von einer neapolitanischen Villanella. Die Geschichte ist eigentlich die, dass ein junger Mann nachts träumt, dass er sich in eine Fliege verwandelt um durch das Schlafzimmerfenster seiner Geliebten fliegen zu können und auf ihrem Körper herumzukrabbeln. Und es ist nur, ja, leider dann so, dass sie davon aufwacht und die Fliege runterwischt vom Körper und einmal mit dem Fuß drauf und das war's dann.
Ich habe bei deinem Instrumentarium unter anderem noch den sogenannten Fotzhobel noch vergessen. Man hört an diesen Namen zum Teil auch schon, dass es viel mit Volksmusik zu tun hat. Was auch nicht typisch ist. Was hat dich da angezogen?
Ich habe mich da unter den Leuten dort immer sehr wohl gefühlt, weil das oft auch etwas ältere Leute sind, die Zeit haben. Und also ich lerne sehr, sehr schnell und die haben sich immer voll gefreut, wenn ich da war und gespielt habe mit denen. Und ich habe mich immer voll gefreut über all das, was die zu erzählen hatten und zu berichten und fand das immer sehr anregend, so als Teenager.
Das heißt, eine Hip-Hop-Phase hattest du nicht mit 13?
Gar nicht, null.
Warst du dann mit deinen musikalischen Vorlieben unter deinen Freunden und Freundinnen allein? Also ein bisschen so ein Nerd?
Ich war immer alleine, ja.
Und hast dich dann in die Instrumente und in die Musik vertieft?
Ja, ich habe lange ganz viel jongliert, ein Radfahren, so Artistik gemacht und getanzt und erst später dann eigentlich intensiver mit der Musik angefangen. Also Chorgesang und gesungen habe ich immer und dann, genau, intensivere Musik kam ein bisschen später.
Du hast vorhin schon gesagt, dass du an deiner EP arbeitest, also an einem kleinen Album und dass das so im Entstehen gerade ist und darum müssen wir jetzt deine aufgenommene Musik, die aufwendiger produzierte, auch mal vorspielen. Du hast was ganz Neues von dir mitgebracht, For the Nonce heißt das Stück. Sag kurz was dazu, bevor wir es uns anhören.
Es ist entstanden aus so Inspiration zu afrikanischen Jodel- und Musik-Patterns. Und es hat so ein Jodelmotiv und auch eine, es fängt an mit einer Flûte Pygmée. Das sind wie Panflöten, aber nur so, man kann eine kleine Glasflasche nehmen oder so. Es sind nur einzelne Rohre, wo man pustet und dann gibt es einen Ton. Man kann den gleichen Ton nachsingen und auch Luft einsaugen und währenddessen einen Ton machen. Das ist also auch eine ganz spezielle Technik und damit fängt das an und fasziniert mich einfach auch, diese Klänge.
Mit so einem Beat klingt es schon gleich ganz anders. Das war jetzt Oberton-Pop, könnte man sagen. For the Nonce von Anna-Maria Hefele. Ist es dein Ziel, Anna-Maria, den Obertongesang auch so ein bisschen von der Folklore wegzubringen?
Absolut. Ja, könnte man so sagen. Na, ich möchte das schon gerne auch in ein Gewand packen, dass es mehr Menschen erreicht. Also, es gibt schon manche Musiker, die damit auf eine feine Art und Weise umgehen. Ja, es ist ja der westliche Obertongesang oft mehr verknüpft mit so ganz meditativer Musik, mit so Klangschalen und Monochorden und so, wo es wirklich sehr, sehr ruhig und relativ ohne Rhythmus dahin geht. Und das ist nicht so ganz so meine Wellenlänge. Genau, da suche ich so meinen eigenen Weg und klanglichen Zugang, weil ich schon denke, dass, also mein Obertonsingen ist ja an sich erstmal nur eine Technik oder wie ein Instrument. Es muss ja auch ohne den Oberton muss ja die Musik schon gut sein.
Ja, natürlich.
Man dann ist der jetzt Oberton eine Bereicherung, aber Oberton alleine reicht ja nicht meiner Ansicht nach.
Das hat man jetzt ja auch gehört. Also du mischst ja da, also nicht nur das Arrangement ist größer, sondern du vermischst auch verschiedene Gesangstechniken. Aber um jetzt mit dem Obertongesang Millionen Menschen auf YouTube zu locken und dann eben auch solche Sachen zu produzieren, muss man ja schon sehr gut sein. Wie lange hast du wie viel geübt, bis du es so gut konntest?
Ja, ich mache das jetzt seit 9 Jahren ungefähr. Habe am Anfang natürlich mich sehr viel damit beschäftigt, sehr viel geübt und habe relativ bald schon polyphon gesungen, also mit den wechselnden Grundtönen. Und ich glaube, bis ich die Technik relativ gut konnte, waren es ungefähr 3 Jahre. Also ich habe ja erst eine andere Ausbildung gemacht und habe dann mit dem Musikstudium angefangen und habe im Studium Hauptfach klassischen Gesang studiert. Und das hat auch nochmal sehr viel gebracht, auch für die Qualität vom Obertongesang, für die Weichheit so im Klang. Und also es befruchtet sich auch gegenseitig.
Das normale Singen und das Obertonsingen.
Ja, ja, ja.
Und braucht man denn, also 2 Stimmen singen und noch was dazu zupfen? Ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor. Das ist ja wie gleichzeitig Aquarell malen und rückwärts einparken. Braucht man eine spezielle Konzentration dafür?
Ja, ist ein bisschen wie Jonglieren. Da muss man auch aufhören zu denken, damit es irgendwann mal geht, aber natürlich üben. Also es ist eine relativ spezielle Koordination. Das polyphone Singen sowieso schon, weil quasi Tonhöhensteuerung, also das ist vom normalen Singen, ha, 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 ist in einer Hirnhälfte und Klangfarbensteuerung, was Obertöne sind, ist in der anderen Hirnhälfte. Und ich denke ja, ich gebe ja meinem Kopf eigentlich den Befehl, ändere Tonhöhe, weil ich denke in Tonhöhen beim Oberton singen und was mein Körper aber machen muss, ist Klangfarben verändern. Das heißt, wenn ich das jetzt noch beides gleichzeitig mache mit richtiger Tonhöhenänderung durch die Grundtonwechsel und Änderungen in den Obertönen und das abwechselnd gleichzeitig durcheinander, dann genau, muss das der Kopf erstmal koordinieren.
Ist so zu singen eigentlich gesund? Also mögen das die Stimmbänder und der Kehlkopf?
Ja, kommt drauf an, wie. Ich denke, dass die mongolische Technik nicht so gesund ist, möglicherweise. Und der westliche Obertongesang schadet aber auf keinen Fall. Also wenn man es richtig macht. Die Mongolen, die pressen den Kehlkopf sehr stark und die singen aber auch nicht polyphon. Also die singen im Prinzip dieselbe Obertontechnik, aber geben zusätzlich sehr viel Quetschung auf den Kehlkopf. Das klingt dann so, also das ist dieser ganz gequetschte Sound. Und beim westlichen Obertongesang mache ich das nicht. Da produziere ich einfach nur einen starken Ton, aber ich mache nicht diese Quetschung, sondern bleib im Prinzip vom Stimmgebrauch im Klassischen. Und dadurch habe ich auch die muskuläre Flexibilität, Grundtöne zu wechseln oder auch in der Klassiktechnik zu wechseln, ohne dass ich das so eng mache mit den Kickoff-Muskeln.
Du gibst auch Workshops für Obertongesang. Wie groß ist da das Interesse?
Interessante Frage. Seit dem Hype hatte ich jetzt nur einen Workshop, der war voll. Ich vermute mal, dass jetzt das Interesse größer ist als vorher, weil einfach mehr Leute davon mitbekommen haben.
Und dass man in den Workshop geht, das heißt ja auch, man kann natürlich nicht so schnell so virtuos werden, wie du es inzwischen bist, aber man kann das relativ schnell sich irgendwie so ein Stück weit drauf schaffen.
Genau, also dass man die Obertöne hört und dass man sie machen kann, das geht relativ schnell, also zwischen 10 Minuten und einer Stunde kann man das. Wobei machen geht noch schneller als hören.
Mhm.
Und am Anfang lernt man das ja nur über die Vokale. Also wenn ich jetzt nur von Vokalen ausgehe und nicht speziell die lauten Obertöne mache, dann klingt das so. Also das ist von Vokalübergang ui. Und zurück ausgehend. Und das macht man eben ganz langsam. Und dann kommen da die Obertöne und tauchen auf. Und das kann man relativ schnell machen. Aber da sind sie halt noch nicht so laut, das braucht dann schon mehr Übung.
Und wenn man die Übung hat, dann kann man alles Mögliche anstellen. Du hast Tanztheater gemacht, hast am Nationaltheater Mannheim auch gesungen, in normalen Chören, in speziellen Obertonchören, als Obertonsolistin in verschiedenen Ensembles. Was gefällt dir am besten? Was gibt dir gerade am meisten?
Also ich liebe schon sehr die Chormusik, muss ich sagen. Und bin da auch nach wie vor sehr, sehr begeistert, was man mit Obertönen in Chören alles bewirken kann. Das ist zum einen also musikalisch-künstlerisch, wenn man so Obertonsolisten dabei hat oder alle Leute im Chor in der Gruppe Obertöne singen. Das ist total abgefahren. Und da passiert auch viel Musik im Chor. Und das ist eine sehr feine Arbeit, sehr faszinierend, die unglaublich viel am Klangresultat ändert in einem Chor.
Du hast bei deinem Studium am Mozarteum in Salzburg allerdings Musik- und Tanzpädagogik auch studiert, ne?
Genau.
Mit Hauptfachgesang. Hast du so dem rein künstlerischen Weg nicht getraut oder möchtest du einfach auch unterrichten?
Ich unterrichte schon gern, wenn es jemanden interessiert, also wenn jemand was wissen möchte. Mein Problem bei der Studiumswahl war auch ein bisschen so, dass ich mich vorher eben schon für so vielseitige und spezielle Dinge interessiert habe, dass man die ja nirgendwo studieren kann. Und dann dachte ich, ist dieses Studium dort vielleicht gut, weil es eben vielseitig ist und weil sie genau die Leute wollen, die viele Dinge machen und auch relativ viel Raum für Kreativität lässt.
Und du hattest noch was ganz anderes auch noch, ich weiß nicht, angefangen oder fertig gemacht, Anschauungsmodellbauerin im Deutschen Museum.
Ja, das habe ich fertig gemacht, 3,5 Jahre
was macht man
Lehrzeit
da?
Und also jetzt speziell im Deutschen Museum. Gibt es alte Sachen und Sachen, die nicht alt sind. Und die nicht alten Sachen, das sind dann entweder Nachbildungen oder Vergrößerungen oder Verkleinerungen von irgendwas.
Zum Beispiel?
Und die muss irgendwer machen. Zum Beispiel gibt es dort ein Modell in der Pharmazieabteilung von einer menschlichen Körperzelle. Das ist eine Vergrößerung. Also da ist eine Körperzelle 7 Meter lang und man kann innen reingehen. Und dann gibt es so Dioramen. Das sind dann, wenn man ins Museum geht, so Schaukästen, so ein Fenster. Dahinter ist dann eine Szenerie, also zum Beispiel eine Baustelle in einem bestimmten Maßstab mit Maschinen und Figuren und so einem modellierten Untergrund und geht in einen gemalten, oft halbrunden Hintergrund über. Und manchmal kann man Knöpfchen drücken, dann passiert was. Und sowas bauen die Modellbauer oder bei den Dioramen in Zusammenarbeit mit der Bildhauerei und den Malern. Und dann gibt es noch Schlosser und Schreiner, die Konstruktionen bauen, dass das auch eingebaut wird im Museum und verschiedene Dinge machen.
Und jetzt, wo du Musikerin geworden bist, fehlt dir dieses Handwerkliche oder ziehst du das noch irgendwie mit?
Es fehlt mir schon, aber ich mache jetzt eher, wenn ich mal Zeit habe, dass ich mich mit Musikinstrumentenbau beschäftige, weil ich die dann einfach auch benutzen kann und das dann doppelte Freude ist.
Anna-Maria, was machst du jetzt als nächstes? Du hast gerade, wir haben die Aufnahme gehört, an dieser EP, an der du gerade arbeitest. Im Video hast du angekündigt, dass es bald Musik von dir so im iTunes Store zu kaufen geben wird. Das habe ich noch nicht gefunden.
Der ist noch nicht. Das sind diese Aufnahmen, die jetzt gerade in der letzten Fertigstellung sind. Und eigentlich war geplant, das vor Weihnachten noch hochzuladen. Aber ich glaube, es geht sich nicht ganz aus, weil mit dem, wie man das hochlädt, das dauert dann.
Das heißt,
länger.
Im Januar wird es dann Musik von dir
zu kaufen. Es wird im Januar da sein, genau.
Mit Beat
vermutlich.
Und Obertonen.
Außer wir haben viel, viel Glück und es klappt doch noch schneller, aber ich vermute fast nicht.
Wir werden alle regelmäßig nachgucken, ob es endlich da ist. Was machst du an Weihnachten?
Oh, hoffentlich nicht so viel. Vielleicht Skifahren gehen oder so.
Willst du unterm Christbaum singen, Obertongesang?
Nein.
Ganz normal oder gar
ganz
nicht?
Ganz normal, genau.
Dann schon mal frohes Fest und danke, dass du in der Sendung
danke.
Warst. Das war SWR2 Tandem Rakete, Moderation Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, Gast war Anna-Maria Hefele. Schönen Abend.